Lass uns vor der Predigt noch zusammen beten. Wir neigen uns. Ja, großer Gott, unser Vater, wir sind als Gemeinde zusammen, als deine Gemeinde. Und wir vertrauen darauf, dass du ja mitten unter uns bist. Das hast du zugesagt. Und wir bitten dich, dass du in unsere Herzen sprichst, dass du ja wirklich sprichst, was unser Leben braucht, was wir als Gemeinde brauchen. Herr, segne uns dabei. Amen. Ja, liebe Gemeinde, unser Text heute, der knüpft an das Pfingstwunder an. Das hat Sven schon vorgelesen, ja, wo der Heilige Geist auf die Gläubigen kommt, sie in verschiedenen Sprachen sprechen und Petrus dann diese Predigt hält. Und dann geht unser Predigttext los. Und wir haben ihn gerade schon gehört, aber ich möchte ihn jetzt nochmal vorlesen und euch bitten, mal drauf zu, ja, mal zu spüren, was in euch so vorgeht, wenn ihr diesen Text hört. Was bei euch anklingt, wo ihr vielleicht auch Widerstand empfindet. Ja, versucht mal zu fühlen, was bei euch ankommt. Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und ließen sich taufen. Ungefähr 3000 Menschen kamen an diesem Tag zur Gemeinde dazu. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, pflegten ihre Gemeinschaft, brachen das Brot und beteten. Die Menschen in Jerusalem wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Aposteln geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Sie verteilten den Erlös an alle Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens und teilten das Mahl voll Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten. Ja, wie geht es dir dabei, wenn du diesen Text hörst? Ja, was spricht dich an? Was macht dir vielleicht auch eher Probleme? Ja, als ich diesen Text für die Predigt das erste Mal gelesen habe, da habe ich gemerkt, dass es in mir zwei Seiten anspricht. Ja, auf der einen Seite klingt es so nach einer optimalen Gemeinde. Und ich denke mir, daraus können wir bestimmt was lernen. Lernen, wie Gemeinde zu sein hat, wie ja, das Gemeindeleben, unser Gemeindeleben befruchtet werden kann. Und auf der anderen Seite, da schwingt ja auch ganz schön Druck mit, finde ich. Ja, wenn so die perfekte Gemeinde aussehen soll, dann ist sie doch gerade ganz schön unerreichbar, oder? Ich meine, es geht ja ganz schön krass los, direkt am Anfang. 3000 Leute kommen da zur Gemeinde hinzu, durch eine einzige Predigt. 3000. Wenn man bedenkt, dass Jerusalem zu der Zeit zwischen 25.000 und 30.000 Einwohner hatte, also kleiner als Mettmann heute war, von den Einwohnern zumindest her, dann wird es noch beeindruckender. Das wären dann mal ebenso 10% der Stadt, die sich an einem Tag zum Glauben bekehren. Ja, wir würden ja schon von einer kleinen Erweckung sprechen, wenn nur 30 Leute in einem ganzen Jahr zu unserer Gemeinde kommen würden. Das würde uns doch schon reichen, so als Anfang. Und dann habe ich mich gefragt, naja, was hat denn die Gemeinde eigentlich so toll gemacht damals? Warum war die so anziehend? Und dabei habe ich vier Säulen entdeckt, die sozusagen die Grundpfeiler der Gemeindearbeit dargestellt haben. Denn nachdem diese 3000 Leute zum Glauben gekommen sind, da mussten sie ja irgendwie im Gemeindeleben unterkommen. Die Gemeinde bestand vorher aus ein paar hundert Leuten, auf einmal waren es 3000 und noch mehr. Und was waren also diese vier Säulen, die im Text genannt werden? Ich habe erstmal Jesus als das Fundament und die Gemeinde da oben. Und die erste Säule, die Lehre der Apostel. Dazu gehört natürlich die Predigt, aber auch das Bibellesen. Und ich finde es ganz spannend, dass in dem Text die 3000 Leute erstmal zum Glauben kommen, getauft werden und dann in die Lehre gehen. Sie werden sozusagen erst vom Geist ergriffen und dann hören sie erstmal, was hat das überhaupt alles so zu bedeuten, was steckt dahinter. Sie hatten damals ja nur das Alte Testament Aber sie haben wahrscheinlich jeden Tag irgendwas Neues dort herausgefunden, Neues entdeckt. Eine spannende Zeit. Die zweite Säule, Gemeinschaft und Abendmahl. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens und teilten das Mahl voll Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit. So heißt es in unserem Text. Ja, sie hatten noch keine eigenen Kirchen, sondern haben sich weiter im Tempel getroffen. Und weil sie auch sich als Christen weiterhin als Juden sahen, zumindest die Juden waren. Und dazu kam dann die Mahlfeier zu Hause. Eigentlich erstaunlich, dass das Abendmahl sozusagen in den Hauskreisen gefeiert wurde, nicht im Tempel. Und es lag wohl auch daran, dass sie gemeinsam gegessen haben, richtig gefeiert. Und da fällt es wohl ein bisschen leichter, das Abendmahl des Herrn auch wirklich, ja, zu feiern und zu genießen, als es so in der kirchlichen Tradition ist, wie auch wir es machen. Das ist ja so ein bisschen andächtig. Auf jeden Fall hatten die Christen damals sehr viel Gemeinschaft in Kleingruppen und in der Gesamtgemeinde. Die dritte Säule, Gebet. Keine Überraschung, dass das hier vorkommt, finde ich. Ja, wie wichtig das Gebet ist, sich immer wieder an Gott zu wenden, sich auf ihn auszurichten, das wird im Neuen Testament ständig erwähnt. Ja, hier wird nochmal ganz spannend, wie ich finde, dass gemeinsam gebetet wird. Und dazu zähle ich auch das Lob Gottes, was in Vers 47 erwähnt wird. Herr Pfingsten hat scheinbar eine ganz schöne Begeisterung hinterlassen. Die vierte Säule, die Diakonie. Die wird gerne mal unterschlagen, wenn irgendwelche Prediger diesen Text durchgehen, aber sie kommt auch vor im Text. Da heißt es, alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Sie verteilten den Erlös an alle Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Also so ein bisschen Kommunismus in Gemeindeform gab es hier schon. Und das war gerade das Besondere, dass die Christen sich damals nicht nur um ihre Familie, um ihre Sippe gekümmert haben, sondern um alle. Das war damals total ungewöhnlich und hat wohl ziemlich Eindruck gemacht. Vermutlich waren sie deshalb beim ganzen Volk beliebt, wie es heißt. Und der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten, heißt es dann am Text. Und ich als Leser bleibe irgendwie unsicher zurück. Ja, soll unsere Gemeinde heute auch so aussehen? Kann Gemeinde heute überhaupt noch so aussehen wie damals? Ich habe mal ein bisschen recherchiert, welche Positionen zu diesem Text so gezogen werden. Und da gibt es die einen, die sagen, ja, das war so das goldene Zeitalter der Christen. Ne, die erste Liebe, der Frühling der Gemeinde. Manche sagen sogar, ach, der Luca, das hat er ganz schön übertrieben, ist alles idealisiert dargestellt. Und auf jeden Fall sind wir heute nicht mehr in diesem goldenen Zeitalter. Wir müssen kleine Brötchen backen. Es ist einfach nicht mehr so krass wie damals. Und wenn wir uns damit abfinden, dann haben wir auch weniger Druck und wir werden weniger enttäuscht. Lasst uns die Messlatte nicht zu hoch hängen. Und die andere Seite sagt, ja, so wie die erste Gemeinde, so muss Gemeinde immer sein. Das ist unser Ziel. So müssen wir auch heute Gemeinde leben. Und daran merken wir doch erstmal, wie lauwarm wir als Christen heute so sind, die nichts mehr investieren wollen. Das kann ja so nichts werden. Wir müssen zurück zu den Wurzeln, zurück zu dieser Urform der Gemeinde mit mehr Überzeugung, mehr Anstrengung, mehr Hingabe. Und ich glaube, dass beide Richtungen uns nicht weiterhelfen werden. Ich finde es da sehr hilfreich, dass das nicht der einzige Bibeltext in der Bibel ist, die zeigt, wie Gemeinde damals aussah. Ja, wenn Paulus seine Briefe schreibt an die Gemeinden, dann hat es immer irgendwelche Probleme gegeben. Irgendwas ist schiefgelaufen. Die Reichen haben die Armen beim Abendmahl ausgeschlossen. Da gibt es Machtkämpfe. Da wird der Glaube der anderen Christen bewertet. Da geht es um moralische Verfehlungen und noch viel mehr. Und auch unsere perfekte Gemeinde hier in der Apostelgeschichte, wie sie beschrieben wird. Im 6. Kapitel geht es schon los mit so der ersten Streitigkeit. Da heißt es, in dieser Zeit wuchs die Gemeinde stetig. Eines Tages beschwerten sich die Zugezogenen, also die Griechen. Sie warfen den Einheimischen vor, also den Juden, ihre Witwen würden bei der täglichen Speisung übergangen. Auch dort kam es schnell zu irgendwelchen Problemen. Und auf der anderen Seite merke ich aber, dass es ganz schön von Unglauben zeugt, wenn man sagt, das geht gar nicht. Das ist nur Utopie. Ja, selbst in unserer Zeit gibt es ja Regionen in dieser Welt, wo Gemeinde richtig krass wächst. Wo hundert oder vielleicht sogar tausende Menschen an einem Tag zum Glauben kommen. In China zum Beispiel. Dort sind allein in den letzten 10 Jahren etwa 40 Millionen Menschen zum Glauben gekommen an Jesus. Und das sind etwa übrigens 11.000 Menschen pro Tag. Und auch in Deutschland gibt es ja Gemeinden, die ja, wachsen, ziemlich rasant, vielleicht nicht so krass wie in China, aber doch stark. Und dann frage ich mich, warum passiert das eigentlich nicht in Mettmann und nicht bei uns in der Gemeinde? Und als ich mir diese Frage dann gestellt habe bei der Predigtvorbereitung, habe ich gemerkt, wie das in mir eigentlich so eine Abwehrhaltung hervorruft. Ja, was ist das eigentlich für ein Anspruch? Ja, was soll dieser Druck mit einer Gemeinde, mit einer Gemeindeleitung und auch mit mir als Pastor machen? Was soll das Positives bewirken? Ja, haben tatsächlich wir das in der Hand? Im Text heißt es, der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten. Nicht Petrus, nicht die Apostel, nicht die super tolle Urgemeinde, sondern Gott hat es gemacht. Und deshalb können wir unsere Frage eigentlich nur Gott stellen, warum wächst unsere Gemeinde nicht? Denn selbst wenn wir von ganzem Herzen wollten und alles dafür geben würden, wir selbst könnten nicht einen einzigen Menschen zur Gemeinde hinzufügen. Und auch die Gemeinde damals in der Apostelgeschichte hätte sich noch so anstrengen können, hätte Gott nicht gewirkt, wäre nichts passiert. Und trotzdem braucht Gott ja die Gemeinde und gebraucht sie und beruft Menschen in die Gemeinde hinein und auch in unsere Gemeinde. Ja, uns alle hat Gott ja schon hierhin gerufen. Und auch bei uns finden wir doch diese 4 Säulen der Apostelgeschichte da. Auch wir hören Predigten und lesen aus der Bibel. Auch wir haben zusammen Gemeinschaft, in der Gemeinde, in unseren Hauskreisen, in der Seniorenstunde, im Phasikreis. Und wir feiern das Abendmahl zusammen. Und wir beten auch gemeinsam, wir halten Fürbitte, wir bringen Gott unsere Anliegen und unseren Dank. Und wir sind auch in der Diakonie tätig. Geschwister, die nicht mehr gut laufen können, werden mit dem Auto abgeholt. Unsere geflüchteten Geschwister, ja, denen wurde richtig viel geholfen, gerade in der Anfangszeit. Ja, wir haben den Geben- und Nehmenschrank da hinten stehen, wo wir unsere Güter teilen. Wir haben beim Winterspielplatz Eltern mit ihren Kindern einen Ort der Freude gegeben. Und wir sammeln auch immer wieder Spenden und Kollekten für bedürftige Menschen, für Projekte. Und natürlich kann man jetzt auch hingehen und sagen, oder erstmal das alles sehen, was nicht so klappt. Ich weiß, dass einige sich bei uns in der Gemeinde mehr Gemeinschaft wünschen. Aber dass es gerade im Alltag manchmal ganz schön schwierig ist. Und ich weiß auch, einige unter uns wünschen sich mehr Gebet oder einen festlichen Gottesdienst oder festlicheren oder mehr Lehre oder mehr Besuche. Und einige wünschen sich mehr Lobpreis, andere wünschen sich weniger oder anderen. Und auch das gehört zu unserer Gemeinde. Wir dürfen von Gott und von der Gemeinde uns mehr wünschen. Aber wir sollten auch immer mehr vor Auge behalten, ja, was Gott schon getan hat. Und welcher Segen jetzt schon von der Gemeinde ausgeht. Und so merke ich auch selber, dass die beiden Seiten nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Ja, wenn wir jedes Wachstum, sowohl in der Mitgliederzahl als auch im persönlichen Glauben, wenn wir das als unwahrscheinlich und schwierig abtun, dann werden wir unmotiviert ganz schnell. Aber wenn wir denken, dass wir selbst so auf dem Weg zur idealen Gemeinde gehen können, dass wir das selber formen können, dann machen wir uns unnötig Druck und werden unzufrieden. Und ich glaube, Gemeindeleben kann nur in so einem Spagat bestehen. Wir müssen vielleicht sagen, dass das ja das nicht alles in unseren Alltag passt. Vielleicht müssen wir bei einigen Sachen sagen, das passt nicht mehr bei uns. Aber manchmal müssen wir auch sagen, wir verändern unseren Alltag. Ich will das mal ganz konkret an der Säule der Gemeinschaft durchgehen. Wir überlegen in der Gemeindeleitung. jetzt schon seit einiger Zeit und immer wieder und ganz oft, wie wir mehr Räume für Begegnung schaffen können und für Gemeinschaft. Und wir denken dort, ja, eigentlich bräuchten wir als eher so kleine Gemeinde doch mehr Vertrautheit, mehr Offenheit. Und auf der anderen Seite merken wir auch, wie schwer das teilweise ist, das noch im Alltag unterzubringen. Noch mehr Gemeindeleben. Ja, wenn man sich selbst zur Gemeinschaft überwinden muss, ist das noch das Ziel? Ist das noch der Sinn dahinter? Ja, und Anspruch und eigene Möglichkeiten stehen hier gewissermaßen gegenüber. Ja, was machen wir jetzt damit? Das überlegen wir auch als Gemeindeleitung. Wir können auf einer Seite sagen, na, wir brauchen unbedingt mehr Gemeinschaft, mehr geteiltes Glaubensleben. Und das müssen wir irgendwie auch machen, möglich machen. Und notfalls muss dafür anderes wegfallen. Oder wir können sagen, das Leben ist jetzt erstmal so, wie es ist. Und wenn wir mehr Gemeinschaft wollen, dann muss das halt irgendwie in den jetzigen Alltag passen. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und ich merke auch, wie mich das als Pastor umtreibt. Auf der einen Seite glaube ich, dass wir eigentlich als Gemeinde Hauskreise bräuchten, wo wir uns im privaten Raum über den Glauben austauschen können, wo wir Glauben und Leben teilen können und zusammen Bibel lesen, wo man vielleicht zum Abendessen zusammenkommt, Gemeinschaft hat und ganz offen miteinander ins Gespräch kommt. Ich glaube, das wäre wirklich gut für unsere Gemeinde. Auf der anderen Seite merke ich aber auch immer wieder, wie erschöpft viele von uns schon sind. Wo die Familie, wo die Arbeit und wo das ja, Gemeindeleben, was schon läuft, jetzt schon ganz schön anspruchsvoll sind und den Alltag ausfüllen. Und natürlich verstehe ich auch, wenn man Samstag mal ja, zu Hause einfach nur chillen will und nicht noch irgendwie in der Gemeinde arbeiten oder sich einen Vortrag anhören. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht mit diesem Text. Aber ich merke da, wie so diese innere Spannung da ist. Und ich merke diese Spannung auch oft bei uns in der Gemeinde. Ja, dieses auf der einen Seite, eigentlich bräuchten wir noch mehr Lehre und noch mehr Gemeinschaft und noch mehr Gebet und mehr Besuche und mehr Projekte und natürlich auch mehr Mitglieder. Und dann aber auch dieses auf der anderen Seite, ja, mir ist das, was da ist, eigentlich jetzt schon oft zu viel auch. Und ich fühle mich erschöpft. Und ich glaube, beides ist legitim und wahr auf seine eine oder andere Weise. Ja, es bringt nichts, die eine oder andere Seite zu leugnen. Und ich glaube, beide Versuchungen werden an uns herangetragen als Gemeinde. Auf der einen Seite, dass wir uns überladen und auf der anderen Seite, dass wir uns demotivieren lassen. Und ich hoffe wirklich, dass wir es schaffen, ja, damit weise umzugehen und dass wir das im Ausgleich hinbekommen. Ja, vielleicht kann es in Bezug auf die Gemeinschaft so aussehen, dass wir als Gemeinde einen offenen Abend in der Woche haben, wo man hingehen kann, wo es aber nicht ganz so regelmäßig wird. Vielleicht treffen wir uns im Sommer öfter mal zum Grillen draußen oder zum Essen nach dem Gottesdienst. Ja, ich glaube, da können wir uns wirklich gemeinsam auf die Suche machen, welche Formen für uns passen und was wir voll Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit, wie es im Text heißt, zusammen machen können, wo wir zusammenkommen. Ja, etwas zu tun, nur weil es mal so gemacht wurde oder weil es irgendwelche Ansprüche dazu gibt, die aber irgendwie gerade gar nicht ins Leben passen, das bringt nur Druck und Unzufriedenheit. Und dazu eine kleine Geschichte. Ein Mann und sein Sohn waren eines Tages mit ihrem Esel auf dem Weg zum Markt. Als sie so gingen, kamen sie an einem Bauern vorbei, der sagte, ach, ihr Trottel, wozu ist ein Esel da, wenn man nicht auf ihm reitet? So setzte der Mann seinen Jungen auf den Esel und sie gingen weiter. Aber schon bald kamen sie an einer Gruppe von Frauen vorbei, die sagten, seht ihr diesen faulen Jungen? Er lässt seinen Vater laufen, während er selbst auf dem Esel reitet. Als der Mann das hörte, beorderte er seinen Jungen vom Esel und setzte sich selbst drauf. Doch wieder dauerte es nicht lange, da sahen sie zwei Männer. Und die sagten, ja Schande über diesen faulen Rüpel, der seinen armen kleinen Sohn neben sich herlaufen lässt, während er selbst auf dem Esel sitzt. Jetzt wusste der Mann nicht mehr so richtig, was er machen sollte und setzte sich schlussendlich zusammen mit seinem Sohn auf den Esel. Als sie dann in der Stadt ankam, hörten sie jedoch bereits die ersten Passanten tuscheln und mit dem Finger auf sie zeigen. Dann sagte einer: Schämt ihr euch nicht, den armen Esel so zu beladen? Der Mann und sein Sohn stiegen ab und überlegten, was sie noch machen könnten. Sie überlegten und überlegten, und dann kamen sie auf eine Idee. Sie besorgten sich eine Stange, setzten den Esel da drauf und packten die Stange auf die Schultern und trugen den Esel. Die Leute auf dem Weg, die lachten sie doch noch aus, und als sie kurz vor dem Markt über eine Brücke laufen wollten, schlug der Esel aus. Er trat den Jungen volle Kanne in den Bauch, der daraufhin die Stange fallen ließ. Der Vater konnte so den Esel nicht mehr halten, der Esel fiel über die Brücke, die Stange auf den Fuß des Vaters. So endete es damit, dass der Junge sich vor Bauchschmerzen krümmte, der Esel nass im Fluss lag und der Vater auf einem Bein hüpfte und seinen Fuß vor Schmerzen hielt. Ein alter Mann, der schon eine Weile hinter ihnen lief und alles beobachtet hatte, sagte dazu nur: Tja, versuche es allen recht zu machen und du machst es keinem recht. Und ich glaube, daher bringt es auch nichts, wenn wir uns irgendwie vorschreiben lassen, wie unsere Gemeinde auszusehen hat. Ja, wie bei dem Mann mit seinem Sohn und dem Esel werden auch wir immer wieder Ansprüchen ausgesetzt sein. Äußeren Ansprüchen, aber auch unseren eigenen Ansprüchen. Und dass die meisten davon gar nicht zusammenpassen, das stellt sich oft dann erst später heraus. Ja, ein Patentrezept, wie Gemeinde genau sein sollte, gibt es jedenfalls nicht. Die Apostelgeschichte nennt uns diese vier Säulen, aber wie die gestaltet werden, das können wir selber herausfinden. Das können wir selber entdecken. Und es wird nicht immer allen alles gefallen, aber das ist dann halt so. Und wenn Gott daraus Wachstum schenkt, dann können wir dankbar sein. Und wenn es nicht oder zumindest jetzt noch nicht passiert, dann ist es auch noch kein Weltuntergang. Ja, Gott liebt ja nicht irgendeine theoretische Gemeinde der Zukunft, die groß gewachsen ist oder was auch immer, die es mal geben könnte, sondern er liebt unsere Gemeinde, wie sie jetzt schon ist. Ja, diese Gemeinde hier, das ist Gottes Gemeinde. Ja, er hat dich und er hat mich da hinzugefügt. Und er hat Menschen weggenommen und er wird auch wieder Menschen hinzufügen. Und währenddessen dürfen wir einfach Gemeinde sein. Wir müssen nicht erst Gemeinde werden. Wir sind Gemeinde mit den vier Säulen. Einige sind dicker, einige sind dünner. Aber sie sind da. Und an einigen werden wir etwas verändern, weil wir es wollen, weil wir merken, da muss was geändert werden und das ist uns wichtig. Und anderes wird so bleiben, wie es ist. Ja, wir bleiben weiter dran, wir finden unsere Form. So wie es passt und so wie wir es mit Freude und mit Herzlichkeit leben können. Alles andere liegt in Gottes Hand und er wird es nach seinem Plan gut machen. Amen.